hören ja gleich auf die Predigt und es ist ein ziemlich langer Predigtext. Deshalb mache ich jetzt gar nichts und sage nichts zum Thema. Ich lese euch aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 18, aus der Basisbibel, die Verse 20 bis 40. Und das ist nicht der Predigtext, sondern die Vorgeschichte zum Predigtext, der danach kommt. Den wird uns dann der Wolfgang sagen. Ahab schickte Boten zu allen Israeliten und versammelte alle Propheten am Berg Karmel. Elia trat vor das ganze Volk und rief: Wie lange schwankt ihr noch hin und her und könnt euch nicht zwischen beiden entscheiden? Ist der Herr Gott? Dann folgt ihm nach. Oder ist Baal Gott? Dann folgt ihm nach. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da fuhr Elia fort und forderte das Volk auf: Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig. Die Propheten des Baals sind dagegen 450. Gebt uns zwei Stiere. Sie sollen einen Stier aussuchen, ihn zerteilen und auf das Holz legen. Nur Feuer sollen sie noch nicht machen. Ich werde den anderen Stier nehmen und ihn auf das Holz legen. Feuer werde ich auch keins machen. Dann sollen sie den Namen ihres Herrn anrufen. Auch ich werde den Namen meines Herrn anrufen. Welcher Gott wird antworten und Feuer schicken? Dieser ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Das ist ein guter Vorschlag. Danach wandte sich Elia an die Propheten des Baal: Sucht euch einen Stier aus und bereitet ihn zu. Ihr seid zuerst dran, denn ihr seid so viele. Ruft ruhig den Namen eures Gottes an, aber ihr dürft kein Feuer machen. Dann nahmen sie den Stier, den man ihnen übergab, und bereiteten ihn zu. Sie riefen den Namen Baals an, von Morgen bis zum Mittag schrien sie: Baal, antworte uns! Aber nichts war zu hören, keine Antwort. Dann tanzten sie hüpfend um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es Mittag wurde, verspottete Elia sie: Ruft lauter, er ist doch Gott, oder? Vielleicht muss er gerade etwas anderes erledigen. Ist kurz weggegangen oder verreist, vielleicht schläft er auch. Ruft also lauter, dann wacht er auf. Sie riefen lauter, mit Messern und Dolchen ritzten sie sich selbst, bis das Blut an ihnen herabfloss. So war es bei ihnen Brauch. Als der Mittag vorbei war, waren sie außer sich wie in einem Rausch. Das ging so bis zur Zeit des Speiseopfers. Immer noch war nichts zu hören. Es gab keine Antwort, nichts geschah. Schließlich forderte Elia das ganze Volk auf: Tretet her zu mir. Da trat das ganze Volk zu ihm. Zuerst baute Elia den Altar des Herrn wieder auf, der zerstört war. Dazu nahm er 12 Steine, entsprechend der Zahl der Stämme Jakobs. Das sind die Stämme Israels. Denn Jakob hatte damals einen anderen Namen bekommen. Der Herr hatte gesagt: Du sollst Israel heißen. Aus diesen Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rings um den Altar zog er einen großen Graben, 2 Eimer Saatgut hätte man darin aussehen können. Dann schichtete er Holz auf, zerteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. Schließlich befahl er: Füllt 4 Krüge mit Wasser, gießt sie über das Opfertier und das Holz. Noch ein zweites Mal befahl er: Tut es ein zweites Mal. Sie taten es zum zweiten Mal. Und noch einmal befahl er: Tut es noch einmal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar, auch der Graben füllte sich mit Wasser. Als es Zeit für ein Speiseopfer war, trat der Prophet Elia an den Altar und rief: Herr Gott Abrahams, Isaaks und der Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist. Lass sie sehen, dass ich in deinem Dienst stehe und in deinem Auftrag handle. Antworte mir, Herr, antworte mir doch. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Lass sie erfahren, wie du ihr Herz wendest, dass sie zu dir zurückkehren. Da kam das Feuer des Herrn herab und fraß das Opfertier, das Holz und die Steine, sogar die Erde darum herum verbrannte es, und die Flammen leckten das Wasser im Graben auf. Als das ganze Volk das sah, warfen sie sich mit dem Gesicht auf den Boden, sie riefen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia befahl ihnen, ergreift die Propheten des Baals, keiner von ihnen soll entkommen. Sofort packte man sie, dann ließ Elia sie an den Bach Kishon hinabführen und dort töten.
Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ja, tatsächlich fühle ich mich hier sehr, sehr zu Hause. Schön, dass ihr da seid und dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Wie immer darf ich Grüße von Helmut Hepperle bestellen am 2. November. Das ist ja jetzt schon Samstag in einer Woche. Da erwartet er euch alle, steht ja in eurem Gemeindebrief. Ein besonderes Ereignis, das seine Schatten vorauswirft. Aber heute ein besonderes Thema, das du ja sehr gut vorbereitet hast. Selbst die Steine für Israel sind hier auf unserem Abendmahlstisch aufgebaut. Urlaubzeit ist zurzeit für alle Lehrer, Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler. Aber euch hier sind gar nicht so viele in Urlaub. So ein paar schon, nicht? Die fahren jetzt weg und wir haben ja schon Urlaubsbilder gesehen. Traunsee und dann kam die Nordsee. Also man hat so seine Ziele und man entspannt sich in dieser Zeit. Ist ja auch mal gut und angesagt. Ja, ich mache jetzt öfter eine Kreuzfahrt. Kamener Kreuz, Westhofener Kreuz. Sonnenborner Kreuz bin ich ganz häufig. Aber nächste Woche bin ich in Ebersbach. Das ist auch ein bisschen Urlaub. Schönes Wort ist das, was wir damit verbinden. Sich einmal zurückziehen, Ruhe finden, Ruhe haben, Stille finden, zu sich selbst kommen. Muss ja keine 1000 Jahre sein. So viel Zeit haben wir nicht. Was sagt Gott dazu? Urlaub, so wie wir ihn kennen, gibt es in der Bibel nicht. Jedenfalls nicht in Form von Reisen. Das war allenfalls einer kleinen Oberschicht gegönnt. Von Pilatus ist bekannt, dass er sich in heißen Sommermonaten lieber in Caesarea am Mittelmeer aufhielt, statt im heißen Jerusalem. Caesarea, das ist so zwischen Tel Aviv und Haifa, diese Gegend, ganz tolle Gegend, leider heute sehr bedroht. Von den Rückzugsorten der Priester, Propheten und Heiligen der Bibel erfahren wir insgesamt nicht viel. Eine Ausnahme ist jetzt nun die folgende Geschichte, die ich gleich auch wieder etwas in einer größeren Länge vorlesen werde, von einem bestimmten Propheten namens Elia. In der Lesung haben wir schon von ihm gehört. Man kann aber aus dieser Geschichte, denke ich, sehr gut herauslesen, dass es uns gut geht, einmal eine Atempause zu nehmen, uns zu erholen und neue Kräfte zu tanken, wenn wir uns so völlig verausgabt haben in unserem Leben. Kennst du das? Dann höre mit mir diese Geschichte aus dem ersten Königbuch, die Verse 1 bis 16. Und Ahab, das ist der König von Israel, sagte Isabel, das war seine Frau, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich dich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Also sie wollte ihn umbringen lassen. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um Und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Soweit der Bericht aus dem Buch der Könige. Was hatte dieser Elia nicht alles erlebt? Ein Prophet des 9. Jahrhunderts vor Christi. Er lebte im Nordreich Israel. Israel war damals geteilt. Es gab ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Er lebte im Nordreich. Dieses Nordreich war bedroht. Man schloss Bündnisse und man versuchte auch zu kooperieren mit der Religion der anderen, so wie das der König Ahab tat, der eine Frau heiratete aus Phönizien, so etwa der Gazastreifen. Und dort kam dann eine ganz andere Religion in das Nordreich mit hinein und unterdrückte den alten Glauben an den Gott Israels. Elia war einer der größten und begabtesten Propheten des alten Bundes. Er hat viele Zeichen und Wunder erlebt. Er zeichnet sich aus durch einen unerhörten Glaubensmut. Und das brauchte er auch bei all dem Widerstand, den er hatte. Denn wenn der Mächtige oder die mächtige Frau nun gegen ihn stand und die Macht hatte, ihn zu töten, dann braucht es schon Mut. Elia hielt dagegen. Er wusste, Gott, der Herr, der Gott Israels, ist stärker als alles. Und so zog er wie ein Bußprediger durch das Land, mahnte das Volk und auch den König, es solle doch auf Gottes Wege zurückkehren. Und dann auf dem Höhepunkt der ganzen Auseinandersetzung gibt es dieses berühmte Zeichen, dass die Propheten des Baals, das war ein Gott des Bauches, der versprach eine gute Ernte, viel Reichtum und Glück, dass diese Propheten, die den Baal verehrten, doch gegen ihn antreten sollten. Den Wettbewerb, von dem Kalle dann gelesen hatte, den wir jetzt gehört haben, der da veranstaltet wurde. Sie machten ja alles, unternahmen alles, durften sich den besten Stier aussuchen, zerteilten ihn und legten ihn dann auf das Holz und das sollte dann brennen und sie versuchten, dass Gott der Gott, der für sie da war, der Baal nun Feuer vom Himmel regnen lassen sollte. Aber Baal tat das nicht und Elia verspottet dann diese Leute sogar nicht. Ich sage, schläft euer Gott vielleicht? Was ist denn da los mit ihm? Die delikate Stelle wird so ganz sanft übersetzt. Ist er vielleicht irgendwo anders? Das heißt, er ist ja vielleicht auf der Toilette und tatsächlich steht da wirklich ein Wort, das mit SCH anfängt. Im hebräischen Urtag, vielleicht sitzt er ja gerade da, nicht? Also er treibt seinen Spott mit denen, es passiert aber nichts, sie ritzen sich auf, sie unternehmen ganz viel, wie Menschen etwas unternehmen, um ihr Glück nun zu bekommen. Es passiert nichts und bei Elia brennt der Scheiterhaufen dann ab. Er macht das symbolisch nicht, ihr seid daran beteiligt, 12 Steine nimmt er, da baut er den Altar entsprechend der Stämme Israels. Da ist sehr viel Symbolik auch hinter und er schüttet sogar Wasser über das Holz. Manche sagen, er hätte Petroleum genommen, aber das stimmt nicht. Er schüttet also Wasser über das Holz. Normalerweise kann nichts passieren. Aber Gott, der Herr, lässt dieses Wunder geschehen und das Feuer verzehrt nun das Opfer des Elia. Die Baalspropheten haben das Nachsehen. Ja, sie werden sogar umgebracht, was für uns heute etwas sonderbar sich anhört. Jedenfalls waren sie fix und fertig und erledigt. Man hätte nun denken können, dass es jetzt sagen, jetzt geht's los. Nicht? Jetzt wird das Volk zu sich erheben. Das Volk weiß ja jetzt ganz genau, wer der richtige Gott ist. Dieses Volk wird nun für Ordnung sorgen und Elia wird an der Spitze dieses Volkes diese Ordnung wiederherstellen können. Das Volk kommt zur Buße. Aber statt es geht los, geht's jetzt wieder runter für Elia, denn das Volk verhält sich nicht so, wie er es erwartet. Stattdessen türmen sich die Gegensätze auf. Die mächtige Königin Isabel lässt ihm sagen, also das passiert nicht nochmal, ich lasse dich umbringen. Und da bekommt dieser mutige Prophet Gottes, dieser Elia, es mit der Angst zu tun. Der hat wirklich Angst, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Schlimm für ihn. Vielleicht haben wir solche Situationen auch schon, vielleicht hast du so eine Situation auch schon erlebt in deinem Leben. Vielleicht auch als Gemeinde eine Situation erlebt, wo wir denken, so, jetzt geht aber wirklich die Post ab. Jetzt war eine Evangelisation da, jetzt haben sich viele Menschen eingefunden, jetzt geht wirklich etwas los bei uns in unseren Reihen und dann auf einmal kommen Widerstände im persönlichen Bereich, auch im Gemeindebereich, Widerstände, wo wir dran verzweifeln und auf einmal merken, wir sind nicht mehr Herr der Lage. Aber waren wir es je? Elia jedenfalls, er flieht außer Lande, er kommt nach Beersheba, nach Juda. Dort war übrigens einst Hagar, die Dienerin und Nebenfrau Abrahams, mit ihrem Sohn Ismael, ebenfalls in der Wüste umhergeirrt. Und dann hat sie diesen bekannten Satz, Jahreslosung von letztem Jahr, gesprochen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also er macht dieses Gleiche, was schon einmal passiert wird. Und er wird einsam. Seinen Diener lässt er zurück, der kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Er ist unterwegs, er ist frustriert. Auch das sind ja Erfahrungen, die wir machen können in unserem Leben. Nicht, wenn wir oben aufstehen, wenn es was zu feiern gibt, wenn sich viele einstellen, die alle den Erfolg mit mir feiern wollen, so wie einst auch bei Elia, nicht der Erfolg wird ja erstmal gefeiert von den Leuten, sie werden aktiv, aber dann kommt die Krise und Menschen ziehen sich zurück. Leider sehr oft auch, wenn Menschen krank werden, dass sie dann an anderen Menschen, an Freunden verlieren. Man spricht dann oft von Brutto- und Netto-Freunden. Die Bruttofreunde, die sind da, wenn es einem gut geht. Und dann gibt es noch nach Abzug eines Prozentsatzes die Nettofreunde. Die sind auch noch da, wenn es einem schlecht geht. Aber dann kann es auch passieren, dann ist niemand mehr da, wenn man am Ende ist. Ich habe es einmal erlebt bei mir selbst. Da gab es aber einen da, der da war und mich getröstet hat, wo ich ein Telefongespräch führen konnte. Und tatsächlich, heute sieht man es mir nicht mehr an, aber ich war wirklich ganz unten und habe wirklich am Telefon geweint. Aber der, bei ihm konnte ich das. Jemand zu haben, bei dem man sich auch ausweinen kann, wenn man ganz am Ende ist. Elia hatte keinen mehr. Er hat nur noch die Lust zu sterben. Er setzt sich unter einem, legt sich unter einen Wacholderbusch. Der ist nicht sehr groß. Wacholder haben wir wahrscheinlich angenehme Erinnerungen dran. Die haben ätherische Öle, die können beleben, sie können aber auch betäuben. Bitte nicht die Beeren essen, ist nicht so gut. Der will einfach nur sterben. Der sagt, jetzt lege ich mich dahin und sterbe. Und zu diesem Todeswunsch, ich bin am Ende, jetzt bleibt mir nur noch der Tod, das Ableben, sagt Gott nein. Und er schickt ihm einen Engel. Das ist gut, wenn man in solchen Situationen einen Engel hatte. Ich hatte einen, der mir da geholfen hatte. Es gibt ja auch menschliche Engel. Und dann kommt der Engel und er gibt ihm Wasser und geröstetes Brot, also Wasser und Toastbrot kriegt er jetzt, denn das hat er nötig. Er soll 40 Tage und 40 Nächte wandern. Wohin? Zum Sinai, zum Berg Horeb. Das ist da, wo Israel die Gebote empfangen hatte. Er geht also den Weg der Landnahme zurück zu dem Ort, wo Israel gegründet wurde, seine Gründungsurkunde letztlich erhielt und sich auf Gott, den Herrn, verpflichtete. Er kehrt zum Ursprung seines Glaubens zurück. Und dann geschieht etwas Eigenartiges, aber doch eigentlich etwas, was dir und mir immer passieren kann. Dann, wenn wir uns wirklich in die Stille, in die Ruhe, von der wir ja auch eben gesungen haben, wirklich sehr schöne Lieder auch ausgewählt, wenn wir uns da zurückziehen, dass Gott uns begegnet. In dem Fall gibt es einige Zeichen, die dem vorausgehen. Da ist zum Beispiel der Orkan, der alles durcheinander wirbelt. Und auch der ist manchmal wichtig und notwendig als Zeichen, dass unser Leben schon mal durchgewirbelt wird und durchdreht. Dann kommt das Erdbeben, das Sicherste, was wir haben in unserem Leben, ist ja, dass wir einen festen Grund haben, dass sich da so da unten nichts bewegt. Deshalb sind Erdbeben ja ganz schwer, ganz schlimm für die Menschen, wenn sie solches erleben. Das ist das, worauf man sich am meisten verlässt in seinem Leben. Das machen wir unbewusst, dass da unten alles festen Standpunkt, festen Boden hat. Aber der wird erschüttert. Ein Zeichen für seine Erschütterung des Lebens. Aber nicht in den Stürmen des Lebens und nicht in den Erschütterungen des Lebens lässt sich Gott finden. Nicht einmal in dem Feuer, das alles reinigt und kehraus macht, sondern in einem sanften Säuseln, einer sanften Brise. Manchmal haben wir natürlich einen Stups verdient, wenn wir nicht in die richtige Richtung laufen. Aber in dieser Phase des Lebens brauchte Elia etwas anderes. Er brauchte die Sanftheit Gottes, die ihm bestätigte: Du bist mein Eigentum. Du bist in diese Welt hineingesetzt worden von mir. Ich will dich führen und leiten mit meinen Augen. Ich will dir die Kräfte geben, die du brauchst zum Leben. Und dein Leben hat Zukunft. Es wird nicht untergehen. Ein sanftes Säuseln. Die Stille, die es neu zu entdecken geht in dieser Hektik, die uns ja immer deutlicher und ständiger uns umgibt. Selbst mich als Rentner, schlimm ist das, nicht? Rentner können mir recht geben oder auch sagen, nee, bei mir ist es anders, aber selbst als Rentner hat man so seine Aufgaben und Tätigkeiten und Dinge zu tun und man nimmt sich viel mehr vor, als man schaffen kann. Und viele Dinge, die gelingen einem nicht so, wie man sich das vorgestellt hat in seinem Kopf. Aber bei Berufstätigen natürlich auch, bei Menschen, die die Familie auch noch versorgen und betreuen müssen. Es gibt so vieles und dann kommt auch noch der Verein hinzu und die Gemeinde kommt hinzu und alles Mögliche kommt hinzu und das muss ich erledigen und dies muss doch geschafft werden. Und am Ende merken wir, es klappt doch nicht. Luther sagte also, ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Nicht erst direkt in die Arbeit stürzen. Ich habe eine Geschichte, die handelt von einem Indianer, entschuldigt den Ausdruck, heute sagt man ja nicht mehr Indianer, sondern Indigener, aber um die Geschichte nun zu erzählen, benutze ich dieses Wort einmal und seinem weißen Freund in der Großstadt. Ein Indianer, der in einem Reservat weit von der nächsten Stadt entfernt wohnte, besuchte das erste Mal seinen weißen Bruder in der Großstadt. Er war sehr verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und vom Gestank in den Straßenschluchten. Als sie nun durch die Einkaufsstraße mit den großen Schaufenstern spazierten, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. »Was hast du?« fragte ihn sein Freund. »Ich höre irgendwo eine Grille zirpen«, antwortete der Indianer. »Das ist unmöglich«, lachte der Weiße. »Erstens gibt es hier in der Stadt keine Grillen und zweitens würde das Geräusch doch sowieso durch den vielen Lärm untergehen.« Der Indianer ließ sich jedoch nicht beirren und folgte dem Zirpen. Sie kamen zu einem älteren Haus, dessen Wand ganz mit Efeu überwachsen war. Der Indianer teilte die Blätter und tatsächlich, da saß eine große Grille. »Ihr Indianer habt eben einfach viel besseres Gehör«, sagt der Weiße im Weitergehen. »Unsinn«, erwiderte sein Freund vom Land, »ich werde dir das Gegenteil beweisen.« Er nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf den Boden. Ein leises Pling ließ sich vernehmen. Selbst einige Passanten, die mehr als 10 Meter weit entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. »Siehst du, mein Freund, es liegt nicht am Gehör, was wir wahrnehmen können oder nicht. Es liegt ausschließlich an der Richtung unserer Aufmerksamkeit. Was du hörst, sagt mehr darüber aus, wie du denkst, als was dich umgibt.« Soweit diese Geschichte. Eine der vielen hoffnungsvollen Signale unter Christen ist, dass wir die Stille wiederentdecken. Diese Stille kann vielfach verbunden werden mit unserem Lebensrhythmus. Und auf die Dinge zu achten, die wirklich wichtig sind, nicht das liebe Geld, in Anführungsstriche, nicht das, was wir für wertvoll oft halten und im Materiellen ist, sondern Gott zu hören, in der Stille neu zu entdecken, wozu überhaupt das Leben? Wozu das Ganze, das 70 oder 80 Jahre andauert, dieses Leben? Warum hat dir Gott dieses Leben geschenkt? Und welchen Plan hat er? Und wie kann ich das einordnen, was diesem, dem Plan meines Lebens widerspricht? Das können andere Menschen sein, die mir Widerstände entgegensetzen. Wie gehe ich damit um? Vielleicht bin ich es aber auch selbst, der falsch gehandelt hat und falsch gedacht hat. Da muss ich selbst gucken, was ist denn eigentlich mit mir los? Oder Gott hat einen ganz anderen Plan für dein Leben, den du noch nicht erkannt hast. Das geschieht in der Stille. Es ist schwer, sich Zeit zu nehmen. Ich achte sehr die Rituale, dass man eine bestimmte Zeit seines Tages reserviert für die Nähe zu Gott. Wir haben das früher mal stille Zeit genannt. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Andacht, stille Zeit. Im Amerikanischen kam der Begriff Morgenwache auf, aber der ist bestimmt zu militaristisch. Eine Zeit zu haben, die ausgespart ist für die Begegnung mit Gott. Und das Schöne ist, du musst nicht 40 Tage und 40 Nächte laufen. Der Proviant ist auch noch besser als Toastbrot und Wasser. Du kannst da, wo du bist, Gott begegnen und dir eine Zeit dafür aussuchen. Manchmal ist es auch so, dass man eben eine bestimmte Bibelstelle, einen Vers sich einprägt für den Tag. Die Losungen sind ja die bekanntesten Bibelverse, die es gibt. Die Kommunität in Herrenhut, die spricht sich diese Losung am Anfang jedes Tages neu zu. Da werden die Leute schon aufgeweckt mit diesem Wort und dann wiederholen die das und dann begleitet dieses Wort einen den ganzen Tag. In manchen Familien, ich weiß nicht, ob bei euch auch noch, gibt es so Abreißkalender. Das war eine schöne Sache, so einen Tag zu beginnen mit der ganzen Familie oder auch zu ordnen im Blick auf Gottes Wort. Und. Es gibt heute sehr viele Möglichkeiten, die wir haben. Nicht? Wir haben sogar jetzt hier so ein Handy. Das hält uns natürlich von allem ab. Aber ich habe hier eine Bibel-App und wenn ich die aufschlage, dann habe ich für heute das Wort, ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Kann man dann, wenn man so ein Handy unbedingt mitführen muss, man kann auch mal gut drauf verzichten, aber dann ab und zu auch mal diese Sache nutzen. Elia kehrt nun von seinen unfreiwilligen Ferien zurück. Und Gott hat noch etwas mit ihm vor. Aber wenn wir hören, nicht das, was vielleicht Elia sich gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, jetzt macht Gott seine Sache mit mir weiter. Ich muss mich durchsetzen. Mit meiner Kraft, mit meinen Gaben, mit dem, was ich jetzt habe. Aber Gott sagt, nein. Du wirst jetzt andere Leute mit den Gaben ausstatten und sie segnen in meinen Namen. Das sind dann die Könige von Israel, die er einsetzen soll. Und das wird auch sein Nachfolger Elisa sein, den er nun als seinen Nachfolger einsetzen soll, ihm den Prophetenmantel umlegen soll. Und dann hat Gott noch für ihn etwas parat, davon ist in diesem Text noch nicht die Rede, nicht? Er wird in einem goldenen Wagen zu Gott hingeführt werden. Und er kann das zurücklassen, was er für sich als unvollendet nun sieht. Auch das ist etwas, was mich glücklich macht. Nicht alles in meinem Leben muss ich selbst vollenden und zu Ende bringen. Es gibt Menschen, die nachfolgen. So wie es Vorfahren gibt, denen ich nachgefolgt bin, die mir ein Vorbild waren, gibt es auch Nachfolger in meinem Leben, in deinem Leben und ganz gewiss auch in der Gemeinde. Und wir Älteren müssen immer wieder darauf achten, dass die Jüngeren auch eben von Gott Gesegnete sind. Und all das ist deutlich, worauf es letztlich ankommt. Samstag vor einer Woche war ein besonderer Feiertag, ein jüdischer Feiertag, der Yom Kippur-Tag. Und das ist der höchste jüdische Feiertag, den es gibt. Ein besonderer Bußtag, ein Tag des Innehaltens, zu sehen, wo stehe ich, wohin gehe ich. Und da wünscht man sich Gemach Hatima Tova, auf Deutsch, möge deine Einschreibung in das Buch des Lebens gut abgeschlossen werden. Möge deine Einschreibung in das Buch des Lebens gut abgeschlossen worden, Gmach Chatima Tova. Und das wünsche ich euch und mir, dass wir, die wir zu Jesus Christus gehören, zu Gott, der unser Vater ist, ja, dass er uns in unser Buch, in sein Buch eingeschrieben hat, das ist schon klar. Aber der Weg dahin, der ist noch zu gehen und der soll abgeschlossen werden. Und dazu segne uns Gott, dich und mich und uns alle. Amen.